So, weiß jemand von euch, was am 26. April 1986 passiert ist? Nochmal, 26. April 1986, also 1986. Komm schon, irgendjemand. Ja, endlich. Genau, Tschernobyl, also Tschernobyl ist nicht passiert, aber sozusagen das Unglück von Tschernobyl. Auf jeden Fall, wer das nicht weiß, da ist der, also das ist ein Atomkraftwerk und ein Atomkraftwerk hat mehrere Reaktoren und der vierte Reaktor, der ist halt explodiert. Der war sowieso schon davor immer wieder so mit Mängel sozusagen in den Büchern beschrieben. Also in den Protokollen. Und genau, somit, ja, es ist alles so passiert. Und zwar ist es um 1:23 Uhr in der Nacht passiert, vom 26. April. Und das Spannende war, erstmal, es gibt über viele Dokus, also wenn jemand nicht weiß, was es ist, das lohnt sich auf jeden Fall, irgendwas anzuschauen. Das ist, also, ja, das ist so Grundwissen, was man auf jeden Fall wissen sollte. Und auf jeden Fall. Am 26. April ist es passiert in der Nacht und am Tag, also der gleiche Tag, sind die Menschen ganz normal zur Arbeit gegangen. Da war so nichts los eigentlich. Also so, jeder geht zur Arbeit, jeder geht das dem nach, was er halt machen muss. Und erst am 27., also 1,5 Tage später, am Mittwoch, am Mittag vom 27. hieß es dann so, okay, wir müssen euch mal evakuieren und sowas. Aber die Leute waren schon 1,5 Tage einfach unter dieser Strahlung ohne Schutz. Und dann erst am 28., also 2 Tage später, haben schwedische Arbeiter von einem Atomkraftwerk, also die waren tausende Kilometer weit weg, haben eine erhöhte Strahlung gemessen und haben dann gesagt, hey, was ist da los? Und dann erst hat Moskau, damals noch die UdSSR, zugegeben, okay, ja, es gab einen Unfall und ja, der war vielleicht doch gar nicht so klein. Und es war voll der schlimme Unfall. Aber die Leute sind einfach so halt, ja, wussten nicht und haben versucht, diesen Fehler irgendwie zu vertuschen. Und das war einfach dumm. Also so, anders kann man das nicht sagen. Und es hat auch Menschenleben gekostet. Und klar, damals war es halt Moskau, aber ich glaube, heute sind es wir. Heute sind es wir in unserem Leben, die nicht bereit sind, Fehler einzugestehen. Und da muss ich mich auch selber an die Nase packen und sagen, mir fällt es auch schwer und ich denke, jedem von euch auch. Wenn jemand was falsch gemacht hat, zu sagen, ja, das habe ich falsch gemacht und dafür gibt es keine Ausrede, sondern es ist meine Schuld, es ist meine Sünde und ich bin derjenige, der das nicht richtig gemacht hat. Und niemand von uns geht hin und sagt, ja, Mann, das war immer, das ist immer das beste Gefühl, wenn ich mich denn selber halt so als Schuldigen dastehen lasse. Niemand. Aber eigentlich ist es doch genau das, was wir brauchen, nicht wahr? Wir brauchen das doch, dass wir hingehen und diese Sünde, die wir oft begehen, bekennen. Einerseits vor Menschen, andererseits vor Gott. Und wir sind richtig gut darin geworden, diese Sünde irgendwie immer zu verstecken. Aber genauso wie bei Tschernobyl bringt es nichts. Klar, die haben schon versucht, es zu vertuschen, haben nichts an die Presse rausgelassen. Erst Jahre später kamen viele Details raus, die niemand wusste. Und die haben schon alles gemacht, damit es niemand erfährt, aber zum Schluss ist da ein Reaktor explodiert und da ist so viel, ja, Strahlung rausgekommen und das kann man nicht gut drehen. Man kann es versuchen zu vertuschen, aber das ist passiert. Und genauso ist es mit unserer Sünde. Wir können es versuchen zu vertuschen, wir können versuchen, irgendwie die gut zu reden und irgendwas zu machen, aber zum Schluss ist es Sünde und zum Schluss müssen wir hingehen und über diese Sünde Buße tun. Und heute in unserem Thema wollen wir auch weitermachen mit Samuel, Kapitel 15. Und da wollen wir vor allem dieses eine Thema anschauen, dieses Thema Sünde, wie wir damit umgehen, vor allem wie Saul damit umgegangen ist und vor allem wie der Umgang von Saul eben falsch war. Und ich habe dieses Thema überschrieben mit, genau, dein Ungehorsam wird dich alles kosten. Was meine ich damit? Wenn wir nicht bereit sind, Sünde einzugestehen, wenn wir nicht bereit sind, Buße zu tun, wenn wir nicht bereit sind, um Vergebung zu bitten, dann werden wir eben daran, ja, untergehen. Und im schlimmsten Fall Es ist eben der Tod, der uns alles kosten wird. Und ich will versuchen, eines klarzumachen, dass jeden Kompromiss, den wir mit der Sünde eingehen, zum Schluss zum Tod führt. Und wenn wir Sünde verharmlosen, wird es unser Leben verunstalten. Wie Tschernobyl. Sie haben es versucht zu verharmlosen, aber zum Schluss ist der Schaden größer geworden. Genau, aber ich will mit dem ersten Punkt anfangen. Und zwar der erste Punkt ist der klare Auftrag. Der klare Auftrag, und ihr könnt gerne mit aufschlagen, 1. Samuel Kapitel 15. Und das letzte Mal, nochmal kurz zur Wiederholung, haben wir uns angeschaut, dass Jonathan gegen die Philister gekämpft hat. Und das war echt eine sehr, sehr große Glaubenstat. Saul hat nicht so viel dazu beigetragen. Nun, und nach diesem Versagen von Saul kommt dann Samuel zu Saul und gibt ihm einen Auftrag. Und zwar dürft ihr gerne lesen ab Vers 1, Kapitel 15. Und Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König zu salben über sein Volk, über Israel. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscharen: Ich habe angesehen, was Amalek Israel getan, wie er sich ihm in den Weg gestellt hat, als es aus Ägypten heraufzog. Nun, zieh hin und schlage Amalek und verbanne alles, was er hat, und verschone ihn nicht. Und töte vom Mann bis zur Frau, vom Kind bis zum Säugling, vom Rind bis zum Kleinvieh, vom Kamel bis zum Esel. Da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telaim, 200.000 Mann zu Fuß und 10.000 Männer aus Juda. Der Auftrag, ganz einfach, ganz klar. Saul bekommt einen Job, und zwar, du gehst hin zu Amalek, zu diesem Volk, und mähst einfach alles nieder, was lebt, und verbrennst alles, verbannst alles. Alles muss kaputt gemacht werden. Nichts darf am Leben bleiben, nichts darf erhalten bleiben. Dieses Volk muss von diesem Erdboden verschwinden. Und also für jeden einleuchtend, da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Alles klar. Vielleicht, um es nochmal für uns etwas klarer zu machen und uns die Frage auch zu stellen, vielleicht stellt sich jemand von euch diese Frage so, aber wie kann Gott so einen Auftrag geben? Wie kann Gott sagen, okay, jetzt geh hin und töte alle? Also auch Frauen, auch zum Beispiel ein Säugling, das 3 Monate alt ist und nichts dafür kann. Tiere, alles. Also warum geht Gott hin und gibt ihm diesen Auftrag? Und damit wir es etwas besser verstehen, will ich einfach kurz mit euch durch die Geschichte durchgehen. Und zwar wollen wir bei Esau anfangen, ganz kurz, wer dieses Volk Amalek ist. Und zwar beginnt es damit in 1. Mose 36, Vers 12, dass Esau eben nicht die Segenslinie von Isaak bekommen hat, sondern er hat das Erstgeburtsrecht verkauft. Dann 500 Jahre später, in 2. Mose 17, da ist schon das Volk da und das Volk zieht durch die Wüste. Und während das Volk durch die Wüste zieht, kommt Amalek und greift dieses Volk an. Das heißt, das Volk hat eigentlich nichts gemacht und Amalek kommt und greift es sozusagen hinterhältig an. Und dann sagt Gott durch Mose in 2. Mose 17, Vers 14: Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich das Gedächtnis Amaleks ganz und gar unter dem Himmel austilgen werde. Okay, es beginnt damit mit Esau, mit der Segenslinie, weil Esau sozusagen der von ihm entstammt, dann dieses Volk Amalek. Er verwirft die Segenslinie, und dann geht das Volk weiter, greift Israel an und versucht da irgendwie dem Volk ja Schaden zuzufügen. Und das ist Sünde gewesen. Und was macht Gott? Gott sagt: Hey, ich werde mich daran rächen. Ich werde dieses Volk austilgen. Und dann geht es weiter, zum Beispiel 4. Mose 24, Vers 20. Ich weiß nicht, ob ihr Bilian kennt, aber Bilian, der verheißt, dass sozusagen Amalek auch ausgelöscht wird. Und dann, damit es wirklich niemand vergisst, in 5. Mose 25, ab Vers 17, schreibt es Mose nochmal auf, und wir können es nochmal gerne lesen: Erinnere dich daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zog, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du erschöpft und müde warst und er fürchtete Gott nicht. Und es soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dir Ruhe verschafft hat, vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, es zu besitzen, so sollst du das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel auszügen. Vergiss es nicht. Und da sehen wir, hey, Amalek ist nicht ein unschuldiges Lamm. Amalek ist nicht ein Volk, das irgendwie aus Versehen da reingeraten ist. Nein, Amalek ist ein Volk, das schon über Jahrhunderte hinweg gesündigt hat und wie wir es hier auch lesen, Israel angegriffen hat und eben auf diese Schwachen, auf die Kleinen gegangen ist. Und es ist keine spontane Entscheidung gewesen. Gott hat es schon damals festgelegt und gesagt, dieses Volk will ich und werde ich verbannen. Nun, und deswegen kriegt Saul genau jetzt diesen Auftrag, weil jetzt ist eben dieses Land, haben die eingenommen, jetzt ist Ruhe da und jetzt ist sozusagen an der Zeit dran, diesen Auftrag auszuführen. Ich denke, für jeden nachvollziehbar, für jeden einleuchtend, nicht so schwer zu verstehen. Nun, aber bevor wir jetzt weitermachen mit dem Text, ich denke, die meisten kennen von euch den Text und meisten wissen so, okay, Saul wird halt richtig fertig gemacht, der hat es irgendwie so gar nicht geschafft damals, will ich an dieser Stelle mal stehen bleiben und mal über uns nachdenken. An dieser Stelle will ich auf unser Leben projizieren und dich fragen und mich fragen, was ist eigentlich unser Auftrag? Okay, Saul hat diesen Auftrag, wir haben den auf jeden Fall nicht, aber was ist unser, was ist mein Auftrag? Und dieser Auftrag, der ist eigentlich genauso klar wie ja, der von Saul. Und zwar, dürft ihr gerne mit aufschlagen, Markus Kapitel 8, Vers 34. Ich würde sagen, das ist ein Auftrag, den Gott an uns gibt, den Gott uns sagt. Und zwar Markus Kapitel 8, Vers 34, hier steht geschrieben, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Also eigentlich genauso klar wie bei Saul. Wenn du hier sitzt und sagst, ich will mit Jesus leben, ich will ein Christ sein, ich will ihm nachfolgen, dann sagt Jesus, okay, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach und verleugne dich selbst. Und um es etwas moderner auszudrücken, dann hasse dich selbst, hasse dein Leben. Du musst bereit sein, alles Wichtige, was deinem Leben irgendwie eine Rolle spielt, aufzugeben. Wenn Gott es von dir verlangt, dann musst du bereit sein, es aufzugeben und es liegen zu lassen. Und das ist unser Auftrag. Wir müssen hingehen und uns selbst verleugnen, uns selbst hassen und uns sozusagen selbst kreuzigen. Nun, für alle einleuchtend, für alle klar. Wir wissen, okay, Saul hat einen Auftrag, wir haben einen Auftrag. Jetzt können wir weitermachen. Und zwar Punkt 2. Und der Punkt 2 ist die kleinen Kompromisse. Die kleinen Kompromisse, und ich lese einfach mal weiter, ab Vers 5 in 1. Samuel, Kapitel 15, ab Vers 5. Und Saul kam bis zur Stadt der Amalekiter und er legte einen Hinterhalt im Bachtal. Und Saul kam zu den Kenitern, geht, weicht, zieht hinab aus der Mitte der Amalekiter, damit ich dich nicht mit ihnen wegraffe. Denn du hast Güte erwiesen an allen Kindern Israel, als sie aus Ägypten heraufzogen. Und die Keniter wichen aus der Mitte der Amalekiter. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Sur hin, das vor Ägypten liegt. Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und das ganze Volk verbannte er mit der Schärfe des Schwertes. Und Saul und das Volk verschonte Agag und das Beste vom Kleinvieh und Rindvieh und die Tiere vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was gut war. Und sie wollten sie nicht verbannen. Alles Vieh aber, das gering und schwächlich war, das verbannten sie. Irgendwie der Anfang, der scheint richtig gut zu laufen. So, Saul, korrekter Typ, sagt den Knietern, die kennen wir auch nicht, aber sagt zu denen, hey, wisst ihr was, ich töte jetzt alle, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach gehen, dann überlebt ihr und dann habt ihr nichts damit zu tun, weil jetzt machen wir alle platt. Und irgendwie so, hey, okay, das ist wirklich, also doch, ich würde schon sagen, einfach sehr korrekt. Nun, und dann lesen wir weiter, okay, er schlägt alle Amalekiter, alles klar, Und dann fängt es damit an, dass er auf einmal den König Leben ergreift. Also er tötet ihn nicht, sondern er lässt ihn leben. Und dann geht es weiter und dann steht hier, und Saul und das Volk verschonte. Und dann wird aufgelistet. Vieh, Kleinvieh, Rindvieh, Mastschaf, das. Und dann auf einmal so, irgendwie war der Auftrag ja klar. Nichts bleibt am Leben, alles wird kaputt gemacht, da bleibt nichts mehr übrig. Und jetzt auf einmal, irgendwas passt da nicht. Und damit wir Sauls Denkweise ein bisschen verstehen, will ich euch kurz erklären, dass Krieg immer teuer ist. Für Krieg brauchst du viel Geld. Und ich will einfach ein paar Zahlen von heute nennen. Und zwar heutzutage wird auf der ganzen Welt 2,72 Billionen US-Dollar ausgegeben. Das sind umgerechnet 2.720 Milliarden oder 2.720.000 Millionen US-Dollar. Also einfach viel Geld. Und die USA allein gibt davon 997 Milliarden US-Dollar aus und wir als Deutsche sind da gar nicht so schlecht dabei, 88 Milliarden. Das geben wir nur aus, obwohl wir gar nicht so richtig im Weltkrieg drin sind, sondern einfach nur, damit wir halt die Rüstungsindustrie so am Laufen lassen. Und klar, damals hatten die keine Panzer, damals hatten die keine Flugzeuge, keine Schiffe und sowas. Aber trotzdem, das war damals genauso wie heute, war es teuer, Krieg zu führen. Du musstest so viele Männer satt bekommen, du musstest diese ganzen Waffen haben, du musstest dein ganzes Land versorgen. Und somit war das normal, dass wenn man Krieg führt, du nimmst ein anderes Land ein und du plünderst das andere Land, damit du diese Kosten decken kannst. Deswegen ging es immer darum, sozusagen den Krieg irgendwie zu finanzieren. So, wenn wir jetzt an Saul denken, er führt jetzt Krieg, aber diese Finanzierung, die müsste er eigentlich komplett töten. Das heißt, Saul müsste auf seine eigene Faust diesen Krieg führen und selber zahlen. Und dann denken wir so, ja okay, aus dieser Position, aus dieser Sicht macht es Sinn, dass er jetzt eben diese Sachen verschont, weil es hier um Geld geht. Aber neben dem Geld geht es auch hier um Ruhm und Ehre. Überleg es dir mal, du nimmst ein Land ein und du mähst einfach nicht alles nieder, sondern du nimmst noch diesen König mit wie so eine Trophäe. Und alle denken sich so, okay, der weiß auf jeden Fall Bescheid, wie man das macht. Also er kommt rein und dann nimmt er den König, er lebt noch und der Rest ist tot. Das ist wirklich, also ja, Ruhm und Ehre wert. Und menschlich würde ich sagen, kann es jeder von euch nachvollziehen. Okay, logisch, warum das Saul gemacht hat, aber trotzdem war es falsch. Trotzdem war es ungehorsam. Ich will zurück zu uns kommen. Ich will zurück zu unserem Auftrag kommen. Ich will zurück zu unserem Leben kommen. Und diese Frage stellen, was hält uns denn von dieser Nachfolge zu Jesus ab? Ganz einfach Sünde. Und dann frage ich aber weiter, warum hast du zum Beispiel Instagram, TikTok oder Snapchat? Wenn du doch weißt, dass dich Sünde von der Nachfolge abhält und du weißt, dass all diese Plattformen dich aber voll zur Sünde verleiten. Jetzt denkst du dir, okay, wow, das ist irgendwie eine krasse Brücke, eine krasse Aussage. Lass uns kurz darüber nachdenken. Zum Beispiel, vor ein paar Jahren hatte ich auch Instagram gehabt und ich weiß, ich konnte damit nicht umgehen. Ich weiß, ich bin immer durchgegangen, habe mir viele Memes angeschaut und dann irgendwann mal zwischen den Memes kam so ein Bild von einer Frau auf, das aufreizend war und auf einmal kam dann noch eins und so ist es immer wieder passiert, dass mich eben diese App dazu verführt hat, zu sündigen, sexuell zu sündigen. Und ich bin mir sicher, ich bin kein Einzelfall. Hier sind bestimmt auch Jungs oder Mädels, denen es immer wieder so geht. Und jetzt ist ja schon irgendwie die Frage, warum haben wir das dann? Aber vielleicht bist du jemand, der nicht so sehr damit ein Problem hat. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, okay, eigentlich hast du eher ein Problem mit Neid. Du schaust dir all die Sachen an, vielleicht die Häuser, vielleicht die Familien, vielleicht die Beziehungen, vielleicht die Feier, vielleicht die Gemeinde, ich weiß nicht, vielleicht auch irgendwie der Ehepartner, was auch immer, und du bist neidisch drauf. Und was ist dann passiert? Dann hat dich Instagram oder was auch immer genauso zur Sünde verleitet.
Nun, aber wenn du jetzt hier sitzt und sagst, okay, aber ich habe mit beidem kein Problem, also
das ist beides kein Problem für mich,
dann verbringst du wahrscheinlich trotzdem zu viel Zeit auf dieser App.
Ich gehe jetzt mal nur von Instagram aus. Ich habe das mal in ChatGPT eingegeben und da kam so eine Studie aus 2023 raus. Und es war spannend. Und zwar Teenager im Alter von 13 bis 17, also ein bisschen jünger als wir, verbringen durchschnittlich 4,8 Stunden pro Tag auf Social Media, also auf allen Plattformen. 4,8 Stunden. Und ich denke mir, selbst wenn es bei uns eine halbe Stunde am Tag wäre, wäre das schon so viel Lebenszeit, die wir einfach wegschmeißen, einfach verschwenden. Und wir spielen diesen Punkt immer so runter. Aber Gott wird dich fragen, was hast du gemacht? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Wie bist du mit deiner Sexualität umgegangen? Wie bist du mit deiner Zeit umgegangen? Das sind die Güter, die wir verwalten sollen. Und wie gehst du damit um? Und es ist Sünde, Zeit zu verschwenden. Steht geschrieben, wir sollen sorgfältig wandeln in dieser Welt und die gelegene Zeit auskaufen. Epheser 5, Vers 16. Ich bin aber überzeugt, dass hier immer noch jemand sitzt, der sagt, okay, ich bin wenig da und ich habe kein Problem mit Neid, kein Problem mit sexueller Unzucht. Und das glaube ich auch. Bestimmt gibt es hier Leute, die damit kein Problem haben. Aber dann lass uns nochmal die Worte von Jesus in Erinnerung rufen. Was hat er gesagt? Wir sollen uns selbst verleugnen und unser Kreuz auf uns nehmen. Aber was ist denn das Motto von Instagram oder von allgemein von diesen Social Media Plattformen? Es ist doch eigentlich Selbstdarstellung, oder nicht? Man lädt vielleicht was hoch, ein Bild oder was auch immer, und man versucht, sich selbst darzustellen. Man versucht, selbst irgendwie aus seinem Leben zu zeigen, wer man ist. Aber nach meinem Verständnis zumindest ist Selbstdarstellung das Gegenteil von Selbstverleugnung. Also so, in meinem Kopf sind es Gegensätze. Du kannst dich nicht selbst darstellen und sagen, ja, ich verleugne mich eigentlich die ganze Zeit selbst. Und Selbstdarstellung ist nichts anderes als Stolz. Und Stolz ist genauso eine Sünde wie die drei anderen. Und deswegen jetzt nochmal zu dieser Frage an dich persönlich. Warum benutzt du solche Plattformen? Warum benutzt du Instagram, wenn du doch weißt, okay, es verführt mich zur Sünde. Es verleitet mich, egal von welchen diesen vier Dingen oder vielleicht auch mehr, es bringt mich dazu, immer wieder zu sündigen. Immer wieder und immer wieder. Aber was machen wir denn, wenn sowas hochkommt, wenn so jemand was anspricht oder wenn wir darüber nachdenken? Dann ist doch immer meistens unsere erste Reaktion so, na, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Also so, wir müssen es ja nicht so genau nehmen, so wie Edo bei seiner Einleitung. Und das ist der dritte Punkt, wir reden die Sünde oft gut. Das Gutreden. Und zwar, lass uns weiterlesen in Vers 10 in Samuel. Da ging das Wort des Herrn an Samuel, indem er sprach, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich hinter mir abgewandt und hat meine Worte nicht erfüllt. Und Samuel entbrannte und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und am Morgen machte Samuel sich früh auf, Saul entgegen. Und es wurde Samuel berichtet und gesagt, Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal errichtet. Und er hat sich gewandt und ist weitergegangen und nach Gilgal hinabgezogen. Und Samuel kam zu Saul und Saul sprach zu ihm, gesegnet seist du vor dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und Samuel sprach, was ist denn das für ein Blöcken von Kleinvieh in meinen Ohren und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Und Saul sprach, sie haben sie von den Amalekitern gebracht, weil das Volk das Beste vom Kleinvieh und Rindvieh verschont hat, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Aber das Übrige haben wir verbannt. Da sprach Samuel zu Saul, halt, dass ich dir kundtue, was der Herr mir diese Nacht zu mir geredet hat. und er sprach zu ihm, rede. Gott spricht zu Samuel und berichtet ihm, okay, Saul hat gesündigt. Saul ist diesem Auftrag nicht nachgekommen. Und dann geht Samuel los und erstmal spannende Nebenbemerkung, Saul hat sich sogar ein Denkmal irgendwo hinstellen lassen. Nun und dann geht Samuel los und trifft auf Saul. Und das Spannende ist so ein bisschen, die Situation ist so ein bisschen merkwürdig, wenn wir sie uns vorstellen. Samuel kommt zu Saul und das Erste, was Saul sagt, ist, gesegnet seist du vor dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. So als ob er sich jetzt schon rechtfertigt, obwohl Samuel noch gar nichts gesagt hat. Also so irgendwie, zumindest am Anfang, so ein bisschen merkwürdig, also eher ungewöhnlich. Und ich denke, der Grund war, weil Saul eigentlich genau wusste, ja, eigentlich ist es schon falsch. Und eigentlich versuche ich das irgendwie gut zu reden, irgendwie zu rechtfertigen. So, hey, wir haben das Vieh genommen, um zu opfern, um das ja vor dem Herrn so darzubringen. Und versucht diese Sünde irgendwie zu verdecken, die irgendwie nicht so schlimm dastehen zu lassen. Und genauso geht es uns auch. Wir sehen dieses Problem und es war in meinem Leben auch so. Ich habe dieses Problem gesehen, aber wie oft finden wir so gute Ausreden? Ich habe es mal gemacht, ich habe mal in ChatGPT eingegeben, welche Ausreden es gibt, dass wir Christen Social Media benutzen. Und da kamen echt viele, zum Beispiel, ich will das Evangelium teilen, ich will wissen, was in der Welt passiert. Es ist meine einzige Entspannung nach einem langen Tag. Ich kann mich dort inspirieren lassen. Und ich will es auch niemand irgendwie vorwerfen oder sagen, okay, ihr alle macht es überhaupt nicht. Aber ich will dich ganz persönlich und ganz direkt fragen und du sollst dich wirklich hinterfragen, gibt es solche Ausreden in meinem Leben? Gibt es Punkte, wo ich diesen Umgang damit versuche, gut zu reden? Wenn du darüber nachdenkst und prüfe dich, redest du manchmal die Sünde gut und bist nicht bereit, Instagram zu löschen oder dich von YouTube fernzuhalten. Bei Saul ist es offensichtlich. Die Geschichte kennen wir, die sehen wir. Aber wie sieht es bei dir aus? Nun, und der Anfang ist irgendwie so verschleiert, aber wie geht es dann weiter? Das ist der vierte Punkt, und zwar das klare Gericht. Egal, wie gut wir es verschleiert haben, egal, wie gut unsere Ausrede ist, egal, wie sehr wir selbst davon überzeugt sind, dass es irgendwie gut ist, zum Schluss sieht Gott Sünde und bestraft Sünde. Und lasst uns weiterlesen, Vers 17. Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du klein in deinen Augen warst, das Haupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr hat dich auf den Weg gesandt und gesagt, zieh hin und verbanne die Sünder, die Amalekiter, und kämpfe gegen sie, bis du sie vernichtest. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen, hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul sprach zu Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und ich bin auf den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat, und ich habe Agag, der König der Amalekiter, hergebracht und die Amalekiter habe ich verbannt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Kleinvieh, Rindvieh, das Vorzüglichste des Verbannten, um dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Und Samuel sprach, hat der Herr gefallen an Brandopfer und Schlachtopfer wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Das ist die Botschaft von Samuel an Saul. Das ist ein Gericht. Saul wird hier bestraft. Und in diesem Fall ist die Strafe klar und auch irgendwie hart. Saul wird kein König mehr bleiben. Das war's. Er ist bald kein König mehr. Gott hat ihn verworfen,
aber weil er Gott zuerst verworfen hat. Und uns muss es bewusst werden, dass jede Sünde von mir und von dir, jede Sünde bringt eine Konsequenz mit sich. Und in meinem Alltag geht es sehr oft unter, dass ich das gar nicht mehr so vor Augen habe, dass jede Sünde, die ich mache, irgendwo eine Konsequenz mit sich bringt. Es ist nicht einfach so, dass es mal, okay, es ist halt passiert und dann niemand interessiert es. Nein, es kommt zu allem eine Konsequenz. Aber ich will an diesem Punkt hier unterscheiden, Saul wurde nicht von Gott verworfen, dass er jetzt nicht mehr gerettet sein kann, sondern er wurde bestraft, dass er kein König mehr sein kann. Und das ist wichtig, denn ich glaube, weil wir sündigen oder weil wir zum Beispiel jetzt auf dieses, auf dieses Beispiel bezogen von Instagram, weil wir es vielleicht immer wieder falsch benutzen, bedeutet es nicht, dass wir jetzt keine Christen mehr sind, dass Gott uns jetzt verwirft und sagt, du bist nicht gerettet. Nein, aber es bedeutet, dass trotzdem Konsequenzen passieren. Und zum Beispiel, wenn wir Zeit verschwendet haben, dann ist die Zeit weg. Die ist einfach weg. Du bekommst sie nie wieder mehr. Und die Stunden, die Wochen, die Monate sind weg. Und Instagram nimmt nicht das Heil weg, aber es versperrt oft den Weg zu Gott, zu einer tiefen Beziehung. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, unser Bild von Gesellschaft und Leben ist verschoben. Von Ehe, von Arbeit, von Familie. Einfach ein Beispiel. Warum fällt es den Jugendlichen heutzutage so schwer, eine Ausbildung zu finden? Weil wir irgendwie so viele Ziele haben, so viele Vorstellungen haben. Hey, ich will den besten Job haben, nichts machen und das meiste Geld verdienen. Aber so läuft es nicht. Und das ist das, was in unseren Köpfen falsch ist. Noch das ist eine Konsequenz. Eine weitere Konsequenz ist, wir haben es nicht gelernt, nachzudenken. Kaum einer von uns, wahrscheinlich niemand von uns, kann sich hinsetzen mit einem leeren Blatt Papier und stundenlang darüber nachdenken, wer Gott ist. Eigenschaften aufschreiben, irgendwelche Zitate aufschreiben. Das können wir gar nicht. Nach 10 Minuten, da drehen wir völlig durch und unser Kopf, der macht da nicht mehr mit. Niemand kann es von uns. Und warum? Weil wir uns daran trainieren, irgendwie, immer nur kurz konzentriert zu sein. Nun, und da sehen wir, auch in diesem Bereich haben wir Konsequenzen. Jeder von euch spürt die irgendwo, bewusst oder unbewusst, aber diese Sünde bringt auch Konsequenzen mit sich. Aber wie geht's weiter? Das ist der 5. Punkt, die falsche Buße. Und da will ich Vers 24 und 25 lesen. Und Saul sprach zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich habe das Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. Und nun vergib doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn anbete. Boah, wenn wir diese Worte von jemandem hören würden, würden wir sagen, ja Mann, der hat's geschnallt, endlich. Ja, jetzt geht's ja nur noch bergauf. Der hat gesagt, er hat gesündigt und nicht nur einfach so, sondern der hat sogar gesagt, ich habe gegen den Befehl des Herrn, also er hat die Sünde genannt. Also das ist eigentlich optimal. Also Buße, Katalog, passt. Aber wenn wir genau hinsehen, es ist doch irgendwie Heuchelei. Irgendwas passt da doch nicht, weil Saul nicht wahrhaft Buße getan hat, sondern Saul war eben stolz. Er war stolz und zwar, er war nie bereit, Fehler einzugestehen. Er war nie bereit, demütig zu sagen, ich habe gesündigt. Er war eher bereit, so wie letzte Woche von Michi im Thema, er war eher bereit, seinen Sohn töten zu lassen, als zu sagen, ich habe was falsch gemacht. Das war Saul. Er hat nach dem Kampf eine Statue aufgestellt für sich. Er hat alles so hingedreht und hingesagt, dass es um seine Ehre geht. Klar, wenn wir Vers 24 lesen, würden wir sagen, okay, astreine Buße, das passt. Aber wie geht's weiter? Er sagt, dass er die Sünden vergeben will und umkehren will, dass er vor dem Volk anbete. Vers 26,
Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst.
Samuel hat Saul durchschaut, er weiß, was da los ist. Und er sagt, nein, du willst keine Buße machen, du willst nur vor den Menschen gut aussehen, du willst nur hingehen und deine Ehre, dein Gesicht nicht verlieren. Er will sein Herz nicht demütigen vor Gott. Und wir sehen es an dieser Reaktion, Vers 27. Und als Samuel sich wandte zu gehen, da ergriff er den Zipfel seines Oberkleids und dieser riss ab.
Saul kann es nicht ertragen, so eine Ablehnung zu bekommen. Saul kann es nicht ertragen, das zu sehen und zu begreifen. Nein, meine Ehre geht gerade weg. Samuel will sich nicht mit mir Buße tun und will mich nicht ehren vor dem Volk. Und dann spricht Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Und auch lügt nicht das Vertrauen Israels und er bereut nicht, denn nicht ein Mensch ist er, um zu bereuen. Der sprach, ich habe gesündigt. Und jetzt wichtig, nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn, deinem Gott, anbete.
Also ehre mich vor Israel. Worum geht es hier, Saul? Saul geht es zum Schluss immer noch um sich selbst, immer noch um sein eigenes Leben. Das ist keine wahre Buße. Das ist keine wahre Umkehr. Das ist falsche Buße.
Und es gibt viele Hinweise auf falsche Buße und ein Hinweis in deinem Leben könnte der sein, dass, wenn ich dich jetzt fragen würde, bist du bereit, Instagram zu löschen? Wenn du das alles gehört hast und sagst, okay, das stimmt, ich gehe damit falsch um, das stimmt, ich sündige oft und ich will darüber umkehren, dann ist meine Frage an dich, bist du bereit, es zu löschen? Und diese Frage, die musst du dir selbst beantworten, denn wenn du nicht bereit bist, es zu löschen, dann war das keine Umkehr, dann war es keine Buße, sondern war es eben, wie bei Saul, falsche Buße. Denn Buße bedeutet, umzukehren. Buße bedeutet, von diesem Weg abzugehen. Ich habe gesündigt und jetzt gehe ich in die andere Richtung. Ich habe etwas Falsches gemacht und jetzt gehe ich hin und bin gehorsam. So wie es auch in Vers 22 steht, es ist besser, dass du gehorsam bist, als wenn du in Sünde lebst und danach Gott scheinbar um Vergebung bittest, scheinbar etwas opferst, dieses Gebet sprichst. Das ist falsch. Der sechste Punkt ist der kompromisslose Umgang. Der kompromisslose Umgang mit der Sünde. Und lass uns Vers 32 lesen. Und Samuel sprach, bringt Agag, den König der Amalekite, zu mir her. Und Agag kam lustig zu ihm. Und Agag sprach, gewiss, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Aber Samuel sprach, wie dein Schwertfrau kinderlos gemacht hat, so sei kinderlos unter Frauen deiner Mutter. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Also erstmal, wenn man sowas liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir sowas vorstelle, finde ich sowas richtig, richtig brutal. Er hat ihn einfach in Stücke gehauen. Also mit dem Schwert. Er redet noch mit ihm und Samuel, zerlegt ihn einfach. Aber wir sehen, Samuel redet hier nicht viel drumherum. Was macht Samuel? Samuel macht hier keine Kompromisse mit der Sünde. Samuel geht nicht hin und spielt mit der Sünde. Samuel geht hin und tötet die Sünde. Das ist dieses Bild hier mit diesem König. Samuel geht hin kompromisslos. Da gibt es kein, hier, nein. Er geht hin und tötet. Und deswegen, es ist ein Beispiel für uns und auch eine Herausforderung. Wie gehst du mit deiner Sünde um? Wie gehst du in deinem Leben damit um? Bist du so kompromisslos oder machst du eben Kompromisse? Und dieses Beispiel von Instagram, ich glaube, das ist so ein treffendes Beispiel, weil es in meinem Leben so oft gestimmt hat. Ich habe so viele Kompromisse gemacht und immer wieder erneut. Aber zum Schluss können wir damit nicht spielen, sondern wir können es nur kompromisslos töten. Somit gibt es nur diese eine Option. Und dann der siebte Punkt ist, dass Sünde den Tod gebiert. Also du zahlst es irgendwann mal. Ich habe ja das Thema auch genannt, dein Ungehorsam wird dich alles kosten. Und der Tod ist die dickste Abrechnung, die wir zahlen können. Und für mich ist dieses Thema heute irgendwie schon ein Herzensanliegen. Und ich will euch nicht hier einfach runtermachen und sagen, hey, jeder von euch, der Instagram benutzt, der hat keinen Plan vom Leben und der ist voll der schlechte Christ. Darum geht es mir gar nicht. Sondern mir geht es um den Punkt, dass wir oft Sünde in unserem Leben zulassen und meinen, hey, das ist doch nicht so schlimm. Aber ich wünsche es mir so sehr für euch, dass ihr Sünde nicht zulasst, dass ihr nicht mit dieser Sünde lebt, sondern dass ihr hingeht und wie Samuel, und ja, doch wie Samuel, diese Sünde kompromisslos auslöscht aus eurem Leben. Denn, und das ist so spannend und so wichtig, wenn wir darüber keine Buße tun, dann wird die Sünde uns irgendwann mal töten. Und genau das ist bei Saul passiert. Wie hat es angefangen mit Saul? Ja, Saul hat hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Und jetzt Kapitel 15, hier hat er richtig gesündigt, hat keine Buße getan. Dann geht er irgendwann mal zu einer Wahrsagerin und betreibt da ja, schwarze Magie. Und dann ist er gestorben. Und jetzt die Frage, wer hat ihn getötet? Und das können wir nachlesen im ersten Kapitel von 2. Samuel. Und zwar steht geschrieben, dass ein junger Amalekiter ihn getötet hat. Also wir sehen, hey, Saul spielt rum. Saul tötet nicht alle von den Amalekitern. Er lässt den König am Leben und meint, dass er gewinnen kann. Aber zum Schluss bringt ihn genau diese Sünde um, mit der er so rumgespielt hat. Und deswegen ist es für mich dieses Herzensanliegen, spiele nicht mit dieser Sünde rum. Und John Owen hat es in seinem Buch passend geschrieben, entweder du tötest die Sünde oder die Sünde tötet dich. Und das sehen wir hier bei Saul. Er hat ein tragisches Ende, er hat ein schreckliches Ende. Und deswegen will ich nochmal zu euch reden und es ist wirklich meine Bitte an euch, geht nicht einfach Kompromisse ein, sondern tut Buße. Und an all diejenigen, die vielleicht noch gar nicht glauben, an euch gilt es vor allem, dass ihr nicht hingeht und sagt, ja, ich führe doch nicht so ein schlimmes Leben, ja, ich kann mich doch später bekehren. Nein, heute, tu heute Buße und glaube heute, denn die Sünde wird nicht einfach ruhen, sondern die Sünde wird dich irgendwann mal umbringen. Und deswegen die Frage an dich, bist du bereit, Buße zu tun und gehorsam zu sein oder willst du in deinem Ungehorsam bleiben? Aber ich will trotzdem noch zum Schluss Verse vorlesen, die uns Mut machen sollen. Die uns Mut machen sollen, und zwar, wenn wir Buße tun, wenn wir glauben, wenn wir umkehren, dann haben wir Hoffnung. Und ich lese die Verse aus 1. Korinther 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Hure, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschinder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Also er sagt hier, hey, niemand wird hier irgendwie als Sünder in das Reich Gottes kommen. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid heilig, aber ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Und das ist unsere Hoffnung, nicht auf uns, sondern wenn wir Buße tun, wenn wir glauben, vergibt Gott uns unsere Schuld und rettet uns vor diesem Tod und schenkt uns Leben. Amen. Ich würde ja noch sagen, dass wir in den Tischgruppen beten und dann singen wir noch Lieder.